Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. und mit Literatur im Programm, die sich mit Gepflogenheiten, mit Konventionen befasst und was passiert, wenn sie missachtet werden. Die französische Autorin Marguerite Ehumery entwirft bereits Ende des 19. Jahrhunderts fluide Geschlechterrollen in ihrem Roman Monsieur Venus. Erstmals erscheint der nun auf Deutsch. Und für alle, die sich mitunter wie ein Tollpatsch, wie ein Reinfall oder ein Grobian vorkommen, für die könnte eine neue literaturwissenschaftliche Studie ein wenig Trost spenden. Flugs nach dem Mobiltelefon gegriffen und prompt mit dem Ellenbogen die Teetasse umgestoßen oder im Supermarkt auf eine Bekannte getroffen und zielsicher das erstbeste Fettnäpfchen angesteuert. Wer kennt es nicht? Der Mainzer Literaturwissenschaftler Ulrich Breuer sagt nun, Ungeschicklichkeit muss nichts Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Ungeschickt heißt sein neues Buch, eine Fallgeschichte der deutschen Literatur. Und neben motorischem und sozialem Ungeschick definiert Ulrich Breuer darin eine produktive, eine poetische Ungeschicktheit. Ich habe ihn gefragt, was es damit auf sich hat.
Es ist ja so, dass Ungeschicklichkeiten vor dem Hintergrund von bestimmten Erwartungen auftreten, die gestört werden. Irgendein Bewegungsablauf geht nicht wie erwartet weiter. Das Verhalten eines Gegenübers bleibt nicht im Rahmen des Üblichen, sondern es irritiert den Betrachter. Und das sind eben Formen der Ungeschicklichkeit. Nun gibt es aber, und das sieht man in den Wissenschaften sehr deutlich und auch in den Künsten, etwas Neues, was entstehen kann aus Ungeschicklichkeit, aus kleinen Fehlern. Alles Innovative verdankt sich häufig solchen Irritationsmomenten. Und das genau meine ich mit der poetischen Ungeschicklichkeit. Das ist ein kulturell produktives Moment. In der Störung geschieht irgendetwas mit einem und man stellt hinterher ein bisschen überrascht fest, dass das doch überraschend positiv ist.
Nun ist auch sicherlich kein Zufall, dass Sie, Herr Breuer, sich als Germanist für das Ungeschickte interessieren, denn es ist in besonderer Weise mit dem deutschen Nationalcharakter verknüpft. Wie und warum denn das?
Vielleicht würde ich sofort schon als erstes hinzufügen, warum war es denn mit ihm verknüpft? Denn man muss da vielleicht ein bisschen zwischen der Gegenwart und den Vergangenheiten der deutschen Geschichte unterscheiden. Der Ausgangspunkt wäre da der Humanismus. Man kann besonders auch an Luther denken, an die Reformation. Die Humanisten haben zunächst mal alle, die sich bäurisch verhalten haben, als Ungeschickte gesehen und haben auch die Deutschen diesen bäurisch sich verhaltenden Leuten gewissermaßen zugewiesen. Luther hat diese Perspektive aber als einer der ersten, man könnte sagen, umgedreht und sich bewusst grob und ungeschickt verhalten, um sich eben auch an eine breitere Schicht von Personen wenden zu können. Und es gab dann auch schon im 16. Jahrhundert eine Figur, die Nationalfigur des deutschen Michel, dem diese Ungeschicklichkeit als ein Attribut zugeschrieben worden ist. Im Laufe der Jahrhunderte hat dann etwa in den Befreiungskriegen haben Personen wie Fichte und Ernst Moritz Arndt daran angeknüpft und die Perspektive ins Spiel gebracht, dass die Deutschen anderen Völkern moralisch überlegen seien. Und weil sie das sind, dürfen sie sich auch grob und unbeholfen verhalten und auf alle Konventionen gewissermaßen pfeifen. Das haben dann auch internationale Beobachter aus Frankreich und Amerika etwa so bemerkt. Und allmählich hat sich daraus dann sowohl von außen als auch als Selbstbeschreibung von innen, ja, wir sind ungeschickt, so etwas wie ein deutscher Nationalcharakter gebildet. Und die deutsche Literatur hat sich eben genau damit auch kontinuierlich beschäftigt und in der Romantik auch Elemente von ungeschickter Rede in die eigenen Texte zunehmend integriert.
Sie beobachten in Ihrer Studie die Ungeschicklichkeit in der deutschen Literatur nun ja in verschiedenen Ausprägungen und vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Eine besondere Prominenz aber scheint sie vor allem um 1800 erlangt zu haben. Da stellen Sie recht zentral diesen liebestrunkenen Dichter in Schlegels Roman Lucinde in den Vordergrund. Warum ist er so wichtig für eine Geschichte des Ungeschickten?
In Schlegels Roman haben wir eine Art Untertitel, der den ersten Teil trägt. Und dieser Untertitel lautet Bekenntnisse eines Ungeschickten. Also hier geht es darum, dass dieser liebestrunkene Mann, wie Sie ihn genannt haben, in der Tat über Ungeschicklichkeit verfügt, das auch wiederholt ausdrückt und im Verhältnis jetzt zur Geliebten versucht, diese Ungeschicklichkeit zu überwinden. Das ist wieder eine Figur, die wir in dieser Zeit um 1800 relativ häufig haben in der deutschen Literatur. Denken Sie da an Hölderlin, an den Hyperion. Da gibt es auch eine Frauenfigur, die den ungeschickten, etwas überzogen handelnden jungen Mann versucht, durch Liebe wieder etwas zu zähmen und zu zivilisieren. Und das Gleiche gilt für Goethe in seinem Verhältnis für Frau von Stein. Also das ist ein relativ verbreitetes Muster.
Und sind aber hauptsächlich Männer ungeschickt in der deutschen Literatur?
Man kann das mit Ja beantworten. Das hat damit zu tun, dass die Bedeutung des Ausdrucks ungeschickt im 18. Jahrhundert eine Wandlung durchläuft. Wir haben in der frühen Neuzeit das lateinische Wort ineptia. Damit wird das Gegenteil von aptum bezeichnet. Und aptum ist eben das Schickliche, das, was sich für eine jeweilige Situation gehört, was man tut, wenn man sich adäquat verhält. Also das Unschickliche, die Ineptia, bezeichnete lange Zeit sowohl das Ungeschickte als auch das Unschickliche, ohne dass man genau zwischen beiden unterscheiden konnte. Und diese Einheit oder Ununterscheidbarkeit ändert sich. Nun wird um 1800 spätestens das Ungeschickte etwas ganz anderes als das Unschickliche und es geschieht eine Aufteilung der beiden Begriffsvarianten auf die Geschlechter. Der Mann erhält die Lizenz, sich eben partiell ungeschickt zu verhalten, Konventionen zu ignorieren, irgendetwas zu tun, was vielleicht auch innovativ und kreativ ist, während die Frau den Schicklichkeitsgeboten weiter unterworfen wird. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts bekommt dann eben auch die Frau eine eigene Ungeschicklichkeitsphase, könnte man sagen. Das ist die Trotzkopfphase oder das Trotzkopfalter. Da darf man am Ende der Adoleszenz ein paar Jahre als Frau ungeschickt sein, muss dann aber wieder einkehren in dieses Gehege der Schicklichkeit. Und erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wird das aufgebrochen und ändert sich. Und heute können auch Autorinnen wie etwa Katrin Passig damit punkten, dass sie ungeschickt sind oder über Ungeschicklichkeit schreiben, auch über die eigene.
In unserer Gegenwart, genauer seit den 1990er Jahren, sehen Sie ja, Herr Breuer, das Ungeschick eher verschwinden. Man könnte aber doch argumentieren, besonders Personen des öffentlichen Lebens, über die sind heute viel mehr Informationen im Internet beispielsweise verfügbar als jemals zuvor. Jeder Fehltritt kann noch Jahre später hervorgekramt werden. Warum ist Ungeschicklichkeit heute dann zunehmend unsichtbar, wie Sie sagen?
Der entscheidende Punkt wäre vielleicht, dass es zunehmend schwerer wird, Ungeschicklichkeit zu erkennen, weil dieses Erkennen gebunden ist an feststehende Routinen und Erwartungen auch im Bereich der Konvention des üblichen Verhaltens und in dem Maße, wie diese Routinen schwinden oder durch andere Routinen sehr schnell wieder ersetzt werden müssen. Und wo wir durch die Vermischung von verschiedenen kulturellen Einflüssen gewissermaßen auch nicht mehr genau wissen, was in einer bestimmten Kultur eigentlich sich gehört oder nicht gehört. Aus diesen Gründen heraus wird es schwerer zu erkennen, ob jemand ungeschickt oder eben auch geschickt gehandelt hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, da hat die Literatur, könnte man sagen, ausgiebig vorgearbeitet, denn es ist eben möglich, Ungeschicklichkeit strategisch einzusetzen, um damit Aufmerksamkeit zu generieren. Und so erfolgen eben viele Konventionsbrüche auch ganz gezielt. Man sucht sich also solche Konventionen heraus, die noch relativ stabil sind, um sie über den Haufen zu werfen und kann dadurch eben Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Wenn man das jetzt aber vielleicht gerade nicht möchte als Privatperson, wenn man kein Autor, keine Autorin ist, die die eigene Ungeschicklichkeit als so eine Art Performance nutzen will, haben Sie dann bei all Ihren Recherchen, Herr Breuer, einen empfehlenswerten Umgang mit dem eigenen Ungeschick vielleicht gefunden in der Literaturgeschichte?
Der entscheidende Punkt wäre hier vielleicht, dass man gelassener umgehen müsste mit dem Umstand, dass man der eigenen Fehlbarkeit ja ohnehin nie entgehen kann. Also ein Eingeständnis der eigenen Fehlbarkeit, der Versuch, das erstmal grundsätzlich zu akzeptieren und dann zu gucken, ob das nicht auch positive Seiten hat. Das wäre gewissermaßen die Verhaltensmaxime. Und wer sich jetzt speziell für die hohe Kunst und für die allerletzten Geheimnisse des Ungeschicks interessiert, dem würde ich wärmstens Helge Schneider empfehlen. Denn das ist der größte denkbare wahre Virtuose im Umgang mit der Ungeschicklichkeit.
Das sagt der Literaturwissenschaftler Ulrich Breuer. Sein Buch Ungeschickt, eine Fallgeschichte der deutschen Literatur, ist gerade im Wilhelm Finck Verlag erschienen. Herr Breuer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau C.
Richtig, bin ich richtig gut in Fahrt.
Der Meister des Ungeschickten, Helge Schneider. Marguerite Ehumery gehört zu den eigenwilligsten Stimmen des Fin de Siècle, jener sogenannten Dekadenzzeit um die vorletzte Jahrtausendwende. Unter dem männlichen Pseudonym Rachild schrieb Ehumery an die 50 Romane. Sie unterhielt einen intellektuellen Salon in Paris und sie gründete eine der damals wichtigsten Literaturzeitschriften. Alles mit Kurzhaarschnitt und in Männerkleidung. Einer ihrer Romane galt als besonders skandalös. Monsieur Venus veröffentlichte Rachild 1884 zuerst in Brüssel aus Angst vor der französischen Zensur. Aber auch dort drohten ihr 2 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe dafür, dass sie verankerte Geschlechterbilder aus den Angeln hob. Nun erscheint dieser überraschend moderne Roman erstmals in deutscher Übersetzung und er lohnt sich, wiederentdeckt zu werden, meint Antje Ravik-Strubel.
Der körperlichen Schönheit widmete die französische Schriftstellerin Rachild ihren 2. Roman mit dem elektrisierenden Titel Monsieur Venus. Das lässt nicht unbedingt einen Skandal vermuten. Zu einem Skandal wurde ihr Roman, mit dem sie 24-jährig 1884 einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, weil die Schönheit darin unkonventionell gemeint ist. Sie betrifft Körper jenseits von Geschlecht. Und so endet das Buch mit einer Erotikpuppe recht unklaren Geschlechts. Noch heute, da der Begriff des Fluiden existiert, also eines im Fluss befindlichen Geschlechts, ist es eine Herausforderung, sich einen Körper ohne zugehöriges Geschlecht vorzustellen. Zur Zeit des Fin de Siècle brachte ein Roman über ein die Grenzen gesellschaftlicher Billigung sprengendes Begehren einer Adligen zu einem Kunstblumenhersteller seiner Autorin den Ruf einer dämonischen Königin der Décadence ein. Der Reclam-Verlag nennt Rachild heute zu Recht eine Pionierin der queeren Literatur. Denn es geht um die queere Lust der in adligen Verhältnissen aufgewachsenen Raoul de Vénérand. Nach dem Tod der Eltern wird Raoul von einer frommen Tante aufgezogen und langweilt sich. Als sie Jacques Silvert begegnet, flammt sofort Begehren auf. Das Begehren eines Mannes zu einem Mädchen. Und Jacques Silvert, in ärmsten Verhältnissen lebend, antwortet auf Raouls männliches Begehren, indem er immer mehr zu einem Mädchen wird.
Er hatte um einen hübschen, blau gefütterten Morgenmantel aus blauem Samt gebeten. Und so stolperte er mit Absätzen, die sich in dem langen Kleidungsstück verfingen, Raoul auf der Schwelle entgegen. Diese kam einmal gegen Mitternacht im Herrenanzug, eine Gardenie im Knopfloch, das in Locken gelegte Haar unter einem Zylinder, ihrem Reithut verborgen, den sie tief in die Stirn gezogen hatte.
Die armselige Kammer, in der Jacques zusammen mit seiner Schwester, einer Prostituierten, haust, ersetzt Raoul durch ein üppiges Atelier am Montparnasse, seinen männlichen Körper durch üppige Weiblichkeit. Das Atelier ist ausgestattet mit allem, was das Fin de Siècle zu bieten hat, von morbider Schwülstigkeit bis zu erotischer Ekstase, ein Liebesnest, in dem Raoul nicht nur soziale Schranken überschreitet und mit sexuellen Moralvorstellungen bricht, sondern mit ihrer Lust auch die Körper ins Wanken bringt.
Jacques schlief. Er hatte viel gelesen, während er auf sie wartete. Dann war ihm schließlich das Buch aus der Hand geglitten. Geheimnisvoll erleuchtete die Nachtlampe das Bett mit dem seidenen, mit venezianischer Spitze verzierten Brokatell. Sein zerzauster Kopf ruhte in charmanter Schlaffheit auf dem feinen Batist des Lakens. Sein hochgeschlossenes Hemd ließ keinerlei Männlichkeit erahnen, und sein runder, völlig unbehaarter Arm ragte wie schöner Marmor längs des Satin-Bettvorhangs heraus.
Nicht nur die Kleidungsstücke, auch die Rollen werden getauscht. Jacques trägt das Kleid, Raoul den Gehrock. Sie behandelt ihn den Gepflogenheiten der Zeit entsprechend mit Dominanz und männlichem Machtgebaren, macht ihn sich unterwürfig, will ihn besitzen, indem sie ihn schließlich zur Frau nimmt. Während er als Ausdruck seiner Weiblichkeit passiv, anschmiegsam, wollüstig, beschämt und süchtig nach ihrer Bestätigung wird. Ein beinahe klischeehaftes Rollenverhalten, das im Lichte des Gewohnten normal erscheinen würde, in seiner Umkehrung aber die ganze ihm innewohnende Brutalität preisgibt.
Jacques liebte Raoul aus wahrem Frauenherzen. Er liebte sie aus Dankbarkeit, aus Unterwürfigkeit, aus einem unterschwelligen Bedürfnis nach unbekannten Lüsten. Ihm wurden die entwürdigenden Gepflogenheiten, die sie ihm auferlegte, zu einer natürlichen Notwendigkeit.
Erstaunlich an Monsieur Venus ist aber nicht unbedingt die Kritik an den Geschlechterrollen. Im Laufe des Romans verändern sich auch die Gestik, das Erscheinungsbild, die Körper der beiden Liebenden. Die Wirkung, die ihr spezifisches Begehren jeweils aufeinander hat, verändert ihre Physis so stark, dass auch die Umwelt in Jacques die junge Frau erkennt. Als Jacques auf einem Fest im Haus der Vénérance erscheint, vernebelt es den anwesenden Herren die Sinne.
Jacques hatte den Kopf in den Nacken geworfen und noch sein verliebtes Mädchen lächeln. Seine geschürzten Lippen ließen Perlmutzzähne sehen. Seine Augen, die durch einen bläulichen Schimmer noch größer schienen, glänzten feucht. Und unter seinem dichten Haar waren die kleinen Ohren erglüht wie purpurne Blüten, was in ihnen allen dasselbe unerklärliche Beben auslöste. Jacques ging vorüber, er hatte sie nicht bemerkt. Seine Hüfte, die sich unter dem schwarzen Anzug wölbte, streifte sie für einen kurzen Moment. Und in einer einzigen Bewegung verkrampften sich ihre schweißig gewordenen Hände.
Überraschend modern schildert Rachild nicht nur das soziale, sondern auch das biologische Geschlecht, nicht als etwas Stabiles, sondern als pausenlos im Übergang, als etwas, das sich im Begehren immer neu formt. Tritt Jacques Männlichkeit zutage, erscheint das Begehren als Homosexuelles. Seine Weiblichkeit lässt es umschlagen ins Heterosexuelle unter veränderten geschlechtlichen Vorzeichen. Morbide, grenzwertige, todessüchtige Erotik war dem Fin de siècle so vertraut wie die berühmte Femme fatale. Rachild geht über das bloß Erotische hinaus und rüttelt, ihrer Zeit darin weit überlegen, an der dichotomen Geschlechterordnung. Aus Mangel an Vergleichbaren greift sie auf die Antike zurück, spielt auf die griechische Ars Erotica und auf Sapphos Lyrik an. Und sie schafft sich einen Komplizen in der Figur des Baron de Rateuil. Nachdem Raoul den Heiratsantrag des Barons abgelehnt hat, verfällt dieser dem weiblichen Jacques, ein geschickter Kunstgriff der Autorin, um die Weiblichkeit ihrer männlichen Figur Wirklichkeit werden zu lassen. Denn erst wenn zwei das Gleiche sehen, spricht man gemeinhin von Wirklichkeit. Zwei aufschlussreiche zeitgenössische Nachworte sind dem Roman beigefügt, eines horrender als das andere in ihrer patriarchalen Herablassung gegenüber einer Autorin, die sich selbst als homme de lettres bezeichnete und Männerkleidung trug, vor allem um ungestört aus dem Haus gehen zu können. Männerkleidung war ein seltenes Privileg, das damals noch vom Polizeipräsidium gestattet werden musste. Trotz aller Skandalisierung und Schmähung ihres Romans als hysterische Jungfrauenfantasie machte er Rachild bekannt, inspirierte Oscar Wilde und ist heute eine aufregende Entdeckung. Elegant übersetzt von Alexandra Beilharz und Anne Meyer Schneider. Fast scheint Rachild gewusst zu haben, dass sie einen langen Atem hat. Davon zeugt jedenfalls das augenzwinkernde, knappe Vorwort.
Unseren Lesern zur Warnung. Während Sie dieses Buch öffnen, geht die Heldin unserer Geschichte vielleicht gerade an Ihrer Tür vorbei.
Monsieur Venus, der Skandalroman von Rachild, ist erstmals ins Deutsche übersetzt worden von Alexandra Beilharz und Anne Meyer Schneider, erschienen im Reklam Verlag. Sie haben eine Rezension gehört von Antje Ravik-Strubel. Das war der Büchermarkt. Die Schriftstellerin und Juristin Monique Trong kommentiert in der Sendung Kultur heute ab 17.35 Uhr die US-Wahl. Sie findet, Trump ist zu weit gegangen. Und mit unterschätzten Emissionen aus dem globalen Ernährungssektor geht es in Forschung aktuell weiter. Gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Miriam C. Danke fürs Weiterhören.